Es ist ihr großer Traum, mal nur mit Frauen über den Atlantik zu fahren. Da war das aber noch irgendwie gar kein Thema. Und da habe ich gesagt, ach, wenn das jemals zustande kommt, dann will ich auf jeden Fall mitfahren. Wäre ich nur Fotografin an Bord gewesen, die immer von außen den Blick drauf hat und nicht selber irgendwie diese ganzen Arbeiten durchführen muss und genauso erschöpft ist, hätte ich viele Bilder nicht machen können. Es gab sogar eine junge Frau, die war auf keinem der Bilder beim Nacktbaden dabei und sie war wirklich enttäuscht, dass ich sie nicht fotografiert habe, weil es für sie auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl symbolisiert hat. Und sie hätte einfach gern auch ein Foto mit sich gehabt, was es dann halt nicht gab. Also kann natürlich bei 47 Menschen schafft man das ja gar nicht, alle in jeder Situation abzubilden.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und hätte davon heute gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin ist Autorin eines großartigen Bildbandes, der leider nach kürzester Zeit nicht mehr erhältlich ist, und hat mir einen sicher geglaubten Werbejob vor der Nase weggeschnappt, womit wir eigentlich die Hauptfragen von heute schon feststehen haben. Hallo Verena Brüning.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir noch miteinander sprechen.
Ja, na klar.
Also du kannst dich aber an den Moment noch erinnern.
Ja, das war sehr lustig. Ich wusste das übrigens gar nicht. Ich wusste noch von einer Kollegin, die mit im Pitch war.
Also das Witzige daran ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt ja eine legendäre Folge im Pickdrop-Podcast mit Andreas Kudowski und Urban Zintel. Mhm. So, wo Andreas Kudowski Urban Zintel gesteht, dass er ihn hasst, weil Urban Zintel immer die geileren Jobs kriegt und auch der viel kreativere Fotograf ist, zumindest aus Andreas Sicht. Ja. Und die Folge ist so ein bisschen, so ein Couchgespräch, so ein bisschen so Psychologie-like, so ein bisschen geht in Richtung Therapie. Und die beiden standen ja tatsächlich direkt neben uns auf dieser Party bei 10 Jahre Pickdrop war das. Als wir uns vorgestellt wurden und mir dann, glaube ich, so eine Viertelstunde später aufgefallen ist, Moment, den Namen kenne ich doch. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dir gesagt, dass ich dich kacke finde und dass du mir den Job weggeschnappt hast.
Da hast du das so gesagt? Nein, du hast nur gesagt, du hast mir den Job weggeschnappt.
Nee,
so,
das
hätte
war
ich mich gleich umgedreht.
Man kann das ja mit einem Lächeln sagen, dann kommt das ja noch ganz gut rüber.
Das stimmt.
So ging das auf jeden Fall los. Und ist ja jetzt ein Zufall gewesen, weil ich bei den Kunden danach tatsächlich gefragt habe, wer hat den denn gekriegt? Und es ist ja relativ selten, dass dann jemand sagt, okay, es war jetzt Person XY oder in dem Fall Verena Brüning. Ich habe mich auch gewundert, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja schön, jetzt kriege ich endlich mal einen Namen. Weil sonst ist das ja eher so, dass man das dann später auf irgendeiner Plattform wie Catch oder Infolio oder wo auch immer sieht, dass irgendjemand dann den Job gekriegt hat oder den Job postet, den man selber nicht gekriegt hat. Und ich glaube, das ist ganz selten, dass man das rausbekommt, wenn man was nicht gekriegt hat, oder?
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal erfahren habe im Nachhinein, außer bevor es soweit war. Das ist manchmal so, dass man dann gerade hier in Berlin unter Kollegen oder Kolleginnen zufällig mal drüber spricht oder es in einem Netzwerk teilt und irgendjemand sagt, ich schreibe auch gerade ein Angebot, lass uns mal sprechen. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut, dass man sagt, wenigstens konkurrieren wir nicht um den Preis miteinander, sondern da versuchen wir einigermaßen auf gleicher Ebene zu sein. Und dann finde ich es auch okay, egal wer es kriegt. Ich meine, manchmal kriegt man den Job und manchmal nicht. Wenn man ihn nie kriegt, ist es natürlich ärgerlich. Und immer die gleichen ihn dann bekommen. Das ist blöd.
Ja, aber das wär quasi so eine meiner Grundfragen gewesen, weil wir sind in einem Verdrängungsmarkt. Ja, also wir sind ja auch, wenn wir hier sprechen, am Ende des Tages sind wir beide Fotografen. Und auch wenn, du sitzt in Berlin, ich sitze in Braunschweig und es ist aber trotzdem so, wir arbeiten ja überregional. Deshalb, ich glaube, in dem Fall war das eine Agentur aus Hamburg. Das heißt, theoretisch konkurrieren wir ja um alle Jobs, die da so auftauchen. Und die Frage ist halt einfach immer, oder die ich mir stelle oder die ich sehr spannend finde, ist, macht man sich das jeden Tag klar, dass man in so einem Verdrängungsmarkt unterwegs ist und wie geht man damit um?
Ich glaube, das ist tatsächlich tagesformabhängig. Ich finde, einerseits habe ich so im Laufe meiner Karriere, irgendwann hatte ich so das Gefühl, fing das an, dass es ganz viele Netzwerke gab und ganz viel Austausch gab. Also das fing an mit dieser Kaltgruppe, Kaltkult. Ich weiß gar nicht, das ist ja, was sagt die dir was? Das ist ja auch eine Facebook-Gruppe, die gerade nicht mehr so aktiv ist. Aber es gab dann, als es so anfing mit dieser Gruppe, gab es zwei Treffen in der Nähe von Brandenburg, also so ein Wochenende, wo ganz viele Fotografen, Fotografinnen, BildredakteurInnen zusammenkamen. Und ich fand das so toll, was da für ein offener Austausch herrschte und wie offen über all die Empfindlichkeiten, die das Berufsleben so mitbringt, und auch offen über Geld geredet wurde, und habe so gedacht, das will ich mitnehmen, weil wir sind ja EinzelkämpferInnen, und ich finde aber so wichtig, sich auszutauschen, und ist ja total hilfreich. Und jetzt bin ich ja, reden wir ja vielleicht auch noch drüber, ich bin ja auch Teil von so ganz vielen Fotografinnen-Netzwerken, die das ja eigentlich weiterführen.
Also jetzt muss ich fragen, Fotografinnen oder Fotografinnen?
Nee, tatsächlich Fotografinnen. Nur Frauen. Ich finde aber sowohl als auch, also ob es jetzt nur Fotografinnen sind oder auch gemischte Gruppen, einfach total wichtig, dass wir uns als Selbstständige vernetzen und mit anderen sprechen. Und das ist manchmal in der Gruppe und manchmal auch im Kleinen. Also ich habe eine Kollegin, wir telefonieren wahrscheinlich mehrmals die Woche und kotzen uns mal kurz aus über irgendwas, was gerade schon wieder irgendwelche Kunden oder Kundinnen wollen oder vorschlagen, oder manchmal auch bei irgendwelchen Jobs, wenn wir einfach blöde Sachen erleben. Und aber auch natürlich immer wieder über diese Unsicherheiten, wie, ach, ich habe jetzt irgendwie mal wieder gesehen, was die oder der macht, und ich habe das Gefühl, das läuft bei denen immer besser. Was dann wieder interessant ist, wenn man mit diesen Leuten spricht und sagt, ne, du, ich habe das Gefühl, du machst die spannendsten Aufträge, und die sagen, ich habe seit 3 Monaten nicht gearbeitet. Ja, so was passiert ja auch.
Ja, du siehst die Aufträge nur, weil ich gerade Zeit habe, sie zu posten.
Ja, genau.
Das ist. Aber du hast gerade von diesem Kulttreffen erzählt. Was ist das, was du da hauptsächlich mitnimmst? Also es ist erstmal ein gutes Gefühl, es ist der Austausch. Du sagst, es ist eine Offenheit, es sind andere Sichtweisen. Es ist ein offener Austausch über Geld, was für alle, die jetzt nicht so tief hier in der Branche stecken, eher selten ist unter Fotografen. Also da sage ich bewusst Fotograf-Fan, nämlich im männlichen Bereich. Oder ist das, was du da mitnimmst, schwingt da auch noch ein Hauch Skepsis mit?
Wie meinst du Skepsis?
Gut, dass du rückfragst, weil mir ist gerade aufgefallen, dass man den Satz noch besser hätte formulieren können. Also ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass so ein Austausch auch sehr wichtig ist, aber dass gerade wenn die Gruppen größer sind, dass dann immer gerne jemand mit am Tisch sitzt, der selber relativ wenig mit reingibt, aber wahnsinnig viel mit rausnimmt. Und dass es in Einzelfällen dann eben im Nachhinein auch so ist, dass du mitbekommst, okay, die haben den, also jetzt Preise, offene Kommunikation nicht als Richtlinie genommen oder eine Idee, wie man damit umgehen kann, und sagen, ah, das ist spannend, wenn der oder die in der und der Ebene spielt, dann weiß ich ja, wie viel ich drunter gehen muss, um an den Kunden ranzukommen.
Also das habe ich so konkret noch nicht erlebt, aber das kann natürlich immer passieren, wenn man darüber spricht, aber Das versuche ich tatsächlich auszublenden. Ich habe auch eher das Gefühl, dass das, also ich versuche auch immer mit jüngeren FotografInnen da viel drüber zu sprechen. Also ich habe irgendwie einige Male Praktikantinnen gehabt, und mal ganz, die wollen das natürlich ja auch wissen. Das ist ja so ein bisschen, gerade wenn man studiert, worüber nie gesprochen wird. Ich habe es wirklich immer eher so erlebt, dass es gut ist, darüber zu sprechen. Und wenn es mal den Fall gibt, dass es jemand eigentlich nutzt, um einen zu unterbieten, dann ist es halt so. Also das passiert ja sowieso. Aber ich glaube eigentlich, es passiert noch viel mehr, wenn man nicht darüber spricht.
Ja, das denke ich grundsätzlich auch. Mhm.
Und es führt natürlich, also es führt einerseits dazu, dass ich mich, also das ist natürlich, wenn man drüber spricht, einfach mal schon mal so ein Basis hat, so ein Level und sagt, okay, darunter sollte man eigentlich nicht arbeiten. Aber es bestärkt mich auch, weil es gibt natürlich immer diese Zeiten, wo da hat man wenig zu tun. Und da stellt man sich dann oder man bekommt viele Angebote nicht durch. Und es wird immer gesagt, da ist jemand günstiger. Und an diesen Punkten stelle ich mir auch immer die Frage, muss ich jetzt auch nach unten rutschen? Bin ich zu teuer, bevor ich gar nicht mehr arbeite? Und wo ist irgendwie das unterste Level? Und ab wann muss ich einfach sagen, okay, dann muss ich mir etwas ganz anderes suchen. Dann arbeite ich jetzt nicht mehr als Fotografin. Aber es gibt halt die dann sagen, okay, Hauptsache, ich fotografiere mal wieder. Wenn ich da nicht von leben kann, keine Ahnung, wo die dann ihr Geld herbekommen.
Ja gut, das ist ja, glaube ich, seit gefühlten Jahrhunderten das Hauptproblem, dass Fotografen und Fotografinnen da relativ unorganisiert sind. Also ich meine, jeder Steuerberater hat eine Tarifliste, an die er sich halten kann und muss, in der er sich in gewissen Bereichen bewegen darf, aber eben also die Varianz nicht so groß ist. Und das Problem ist, dass wir uns ja nicht organisiert bekommen. Also dass wir uns nicht organisiert bekommen, dass es praktisch keinerlei Statistiken darüber gibt, wer wann wie viel verdient, umsetzt, wie die Tagessätze aussehen. Es gibt so ein paar Versuche, aber ja, wahrscheinlich sind wir es auch immer, die den Markt selber schwierig beeinflussen. Weil wenn du jetzt, also ich denke mir dann manchmal, auf der einen Seite schimpfen wir über Werbeagenturen und Kunden und da werden die Preise gedrückt, die haben wieder den günstigeren genommen. Aber ich denke mir dann auch manchmal, wenn ich die Werbeagentur wäre, warum soll ich, wenn ich drei Fotografen habe, die sehr ähnlich arbeiten, vom Typus so sind, wo ich alle sagen, oh Mensch, die finde ich super und dann macht mir einer den besten Preis, warum soll ich den teuersten nehmen?
Ja, klar. Also genau, wir sollten eigentlich dann versuchen, dass wir unsere Netzwerke so weit nutzen, dass die Preisspanne nicht so extrem ist.
Aber man müsste dann davon ausgehen, dass niemand Panik kriegt. Ne? Auch wenn mal zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Ich weiß nicht, wo bei dir der Punkt ist, wo du nervös wirst. Hm. Also
auch tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe dann irgendwie Phasen, es kommt ja auch drauf an, ich mache ja auch sehr unterschiedliche Sachen. Ich mache ja auch viel Editorial und dann habe ich gar nicht so wenig Aufträge, aber dann habe ich manchmal Phasen, wo ich denke, jetzt müsste mal wieder was besser bezahltes kommen, sonst reicht es halt irgendwann nicht mehr. Aber ich komme selten in diesen Modus von, okay, jetzt habe ich wirklich lange nicht gearbeitet. Das passiert eigentlich nicht. Ich habe dann eher ich müsste jetzt mal wieder wirklich Geld verdienen.
Also gehst du dann in die freien Sachen rein?
Mache ich ja auch manchmal, wobei meine freien Sachen sind ja irgendwie auch kommen ja immer so aus dem Editorial-Bereich und werden dann ja meistens auch so in Magazinen veröffentlicht. Aber ich habe wirklich selten das, dass ich jetzt irgendwie einen Monat gar keinen Auftrag habe. Also das passiert zum Glück nicht, aber dann sind es halt, wie gesagt, dann sind es so 350, 420 Euro Editorial-Jobs, die wenn man da irgendwie ein paar im Monat von hat, dann hat man zwar zu tun, aber dann
wird es eng mit der Miete.
Ja.
Aber also ich glaube, ich habe eine ganz nette Überleitung gerade gefunden, weil das Problem bei Werbeagenturen, was ich neulich auch hatte, ist, wenn die dann tatsächlich den günstigsten Fotografen nehmen, kann es auch sein, dass sie sich selber ins Knie schießen. Weil wenn die dann nämlich einen vergleichbaren Job mit dem gleichen Kunden nochmal machen wollen und die wollen einen gleichen Fotografen haben und der kann dann nicht zu dem Preis, dann kriegen sie nämlich ein Problem, weil sie andere Fotografen zu einem Preis anfragen müssen, den es eigentlich nicht gibt. Und das hattest du mit deinem Buch. Ihr habt nämlich ein großartiges Buch produziert, Die Windsbraut. Und ihr habt dafür, ich weiß nicht, wie das funktioniert, das würde ich mir gerne mal erklären lassen, weil es ist ja ein großartiges Projekt und es ist tatsächlich gefördert worden.
Ja, jetzt musste ich gerade echt lange überlegen, was du mit deiner Überleitung meinst. Aber ja,
also
ich kann dir folgen.
Also ich kann es in einem Satz zusammenfassen. Es ist wirklich, also erstmal ist es ja vollkommen gemein, sich jetzt über ein großartiges Buch zu unterhalten, was man nicht mehr kaufen kann. Und das skurrile Problem ist, dass auf der einen Seite das passiert ist, was sich jeder wünscht. Das Buch ist großartig angekommen. Es ist auch toll beworben worden. Es ist durch die Presse gegangen und zack, war es ausverkauft. So, das Problem ist dabei aber, dass es sehr aufwendig produziert war, unter anderem mit einer Förderung von Bildkunst, VG Bildkunst, genau. Das heißt, dass die Art des Druckes und Layout und Co. so ein bisschen unterstützt waren und dass es sich jetzt zu einem, ich sag mal, normalen Preis gar nicht mehr so leicht wieder auflegen lässt. Das heißt, ich sitze jetzt hier, ich habe es nach der Party direkt gekauft, tatsächlich. Ich habe eins gekriegt und jetzt kann es aber keins mehr geben oder es wird jetzt wahrscheinlich schwierig, wieder eins zu produzieren, obwohl die Nachfrage relativ hoch ist.
Ja, ja, jetzt hast du das so super angeteasert. Ich habe natürlich noch ein paar Bücher, also bei mir gibt es die nach wie vor, aber nicht mehr so viele. Ja, wir haben eine Förderung bekommen, VG Bildkunst fördert ja explizit Publikationen, also Buchpublikationen. Und dann habe ich ein Crowdfunding gemacht, was auch erfolgreich war, was natürlich irgendwie ganz gut angeschoben werden konnte, weil einfach bei dieser, es geht ja um eine Reise, um eine Atlantiküberquerung von 47 Frauen auf einem alten Segelboot. Und ich hatte ja natürlich schon mal diese sieben und, naja, es haben tatsächlich nicht alle das Buch bestellt, aber so gut wie alle und die haben Familie und Freunde und so gab es erstmal auch ein ziemlich großes Netzwerk, die dieses Crowdfunding angeschoben haben. Und dann hatte ich weiß es jetzt nicht genau, da muss man natürlich irgendwie, geht da Umsatzsteuer wieder runter, aber ich glaube, beim Crowdfunding waren 12.000 Euro eingesammelt und die Förderungen waren 15.000. Und damit kann man tatsächlich ein sehr, sehr schönes Buch drucken. Und das Geld war da. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht an, wie das normalerweise losgeht. Man macht einen Entwurf und dann hat man ein tolles Buch und guckt sich Papiere an und hat Ideen, wie man es umsetzen will und merkt, das können wir uns alles gar nicht leisten. Aber das war bei uns tatsächlich auch so. Es gab auch immer noch ein paar Dinge, wo wir sagten, da müssen wir jetzt, das geht jetzt nicht. Aber viele Dinge waren im Budget drin und die haben wir dann auch so umgesetzt. Und wir haben in Deutschland gedruckt, das wäre auch das Erste, wo man sparen kann. Ich bin zur Druckerei gefahren, ich stand neben der Maschine, ich konnte sagen, hier noch plus Cyan, minus Magenta und das war super und das war auch gut. Also es gab auch wirklich ziemlich viele Seiten, wo es toll war, noch eingreifen zu können. Aber dadurch ist es halt ein richtig teuer produziertes Buch gewesen. Und wir haben, also niemand rechnet damit, eine Tausender Auflage ist ja so Standard eigentlich, wenn überhaupt. Und meistens ist es so, dass im Lager die Bücher dann irgendwann liegen und verschimmeln, hoffentlich nicht. Aber die werden normalerweise nicht abverkauft. Und die waren dann tatsächlich relativ schnell weg. Und dann haben wir hin und her gerechnet und überlegt, wie es geht. Aber gesagt, wir können, das Buch ist quasi günstiger im Verkauf als im Einkauf. Und es bleibt bei einem Verlag, also wenn das so richtig, das habe ich dann auch gelernt, das ist auch interessant, so ein Verlag, da bleibt so gut wie nichts hängen. Also erstmal gibt es ja dann diese Buchhandelsrabatte, das heißt für 30% oder 40% geht das in den Handel, dann haben die Lagerkosten, dann haben die Versandkosten, dann zahlen die quasi mir bei jedem verkauften Buch auch noch Prozente und am Ende bekommt der Verlag von einem Buch, was 48 Euro kostet, vielleicht 5.
Oh, das ist eine schöne. Da darf man ein paar Bücher verkaufen, um das Verlagsgebäude und die ganzen Damen und Herren sich darum kümmern, in irgendeiner Form zu finanzieren.
Ja, ja, es ist wirklich bitter. Das war mir auch nicht so klar. Man muss eigentlich als Verlag ständig Bestseller machen, damit man überleben kann. Oder immer oder mal wieder ein.
Eine Mischkalkulation.
Genau, klar, so machen das ja die meisten auch.
Aber sag mal, das mit dem Buch, Was ich mich gefragt habe, warst du Teil der Crew, hast fotografiert und danach gesagt, ich mache ein Buch? Oder ist die Idee, als du gemerkt hast, okay, ich darf bei diesem Projekt dabei sein, praktisch in dem Moment schon entstanden, dass du vorher gesagt hast, ah, das würde ich gerne machen?
Nee, ich habe ich hab das Angebot bekommen, da mitzufahren, beziehungsweise ich habe ja vorher schon ein paar Reportagen auf Schiffen gemacht und bin da auch in so eine Welt eingetaucht und habe dann einfach erfahren, dass diese Reise geplant wird und gesagt, ich will unbedingt mitfahren. Und dann, so gehe ich auch meistens vor, wenn ich dann so größere Sachen plane, habe ich mich an Redaktionen gewandt und habe versucht, jemanden zu finden, die mir im Vorfeld schon sagen, wir wollen das drucken und wir bezahlen. Wir bezahlen es. Also ich meine, das ist natürlich auch gar nicht mal so viel, was man dafür bekommt. Und dann hat der Stern tatsächlich zugesagt, dass sie das veröffentlichen wollen.
Und haben sie es getan?
Die haben es getan, ja. Also die haben das dann wird sowas pauschal bezahlt. Also es ist am Ende natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die haben mir 5.000 Euro war das Honorar. Davon habe ich
aber das ist aber viel für einen Stern.
Ja, dafür habe ich aber Flüge bezahlt. Nach Teneriffa und aus der Karibik wieder zurück. Da war dann schon die Hälfte weg. Dann habe ich irgendwie, also ja, da war fast die Hälfte weg. Dann habe ich, also diese Reise hätte, um mitzufahren, ich glaube standardmäßig, weiß ich gerade nicht, 2.800 oder so gekostet. Und ich habe einen Unkostenbeitrag, ich glaube die Hälfte oder ein bisschen weniger, habe ich bezahlt, weil die halt gesagt haben, das ist so kalkuliert, dass selbst die Leute, das ist ja ein Verein, der dieses Schiff betreibt, dass selbst die fest im Verein sind und die als feste Crew, also ausgebildet mitfahren, zahlen Unkostenbeitrag, weil sich das sonst gar nicht trägt. Also musste ich auch bezahlen und das ist alles von diesem Honorar weggegangen. Aber es war halt immerhin damit bezahlt und ich hätte es wahrscheinlich schon gemacht, aber ohne wäre es viel schwieriger gewesen. Und es ist natürlich gut zu wissen, es wird auf jeden Fall veröffentlicht.
Es ist auf jeden Fall ein großartiges Projekt geworden, es hat sich sehr gelohnt. Steuerrechtlich könnte man es jetzt an der Stelle vielleicht für den Monat so ganz knapp an der Liebhaberei wahrscheinlich verorten. Aber ja, nee, das ist spannend, ne? Weil ich habe mich gefragt, wie ist es zu diesem Bildband gekommen? Also ja. Wie ist das inhaltlich dazu gekommen und so weiter? Das macht, aber so rum macht es Sinn. Ich habe ja zu meinen Editorial-Zeiten auch solche Sachen gemacht. Also es gibt ja immer die zwei Varianten. Es gibt die Varianten, zu Hause zu sitzen und zu warten, bis irgendjemand anruft. Und das zweite ist einfach das zu machen, was man liebt, sich damit auseinanderzusetzen, Reportagen zu suchen, sie anzugehen und zu versuchen, ja, sie anzubieten. Und ja, es beruhigt mich eigentlich, dass du es so rumgemacht hast, weil wenn du gesagt hast, ich fahre da jetzt los und ich mache dann Bildband, ich mache vorher Crowdfunding, das hätte schon so ein kleines bisschen Richtung Größenwahn getickt.
Ja. Ich hab auch gemerkt, es ist wirklich schwieriger, Geschichten, also finde ich jedenfalls, vielleicht haben andere Erfahrungen gemacht, ich finde es schwieriger, Geschichten anzubieten, die es schon gibt. Da ist ja auch wenig Verhandlungsspielraum. Da wird ja dann oft gesagt, ach hier, machen wir online, kriegst 200 Euro. Das wäre bei so einer Reise schon wirklich hart gewesen. Und genau, also ich finde, überhaupt einen Preis zu erzielen, ist natürlich besser, wenn man sagt, ich fahre dahin, das ist jetzt exklusiv, ihr seid die Ersten, die das veröffentlicht, ihr könnt jetzt auch irgendwie nochmal mit Mitsprache halten, wie ihr euch das vorstellt, da ist eine Autorin mitgefahren. Und dann ist es veröffentlicht worden, auch relativ schnell. Und es gab so viel Feedback auf diese Veröffentlichung, also auch, das habe ich auch vorher noch nicht erlebt, dass mir Leute geschrieben haben, die das gesehen haben, die das berührt hat. Weil es ja auch so ein bisschen so eine Abenteuergeschichte und so eine Empowerment-Geschichte ist. Also so, es sagt ja so kannst, trau dich was. Also das waren ja sehr, sehr normale Frauen, die da mitgefahren sind. Also keine Extremsportlerinnen oder jetzt. Also wo man eigentlich, ich glaube, dass es so eine Nähe erzeugt hat, dass wirklich ganz, ganz normale Menschen, die irgendwie im Berufsleben stehen, sich so vorstellen konnten, vielleicht könnte ich das auch machen. Und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt, ich habe so viel Material und vielleicht kann man da ein Buch rausmachen. Und dann habe ich mich mit befreundeten GrafikerInnen getroffen und wir haben einfach mal so alles auf den Tisch geworfen, ganz viele Bilder und überlegt und die haben beide nichts mit Segeln am Hut, weil ich immer dachte, das ist so ein Nischenthema und interessiert das denn Leute außerhalb von diesem Segelkosmos? Und die waren total begeistert. Und dann haben wir, ich glaube, wir haben so ein erstes Konzept geschrieben und dann habe ich es tatsächlich davon abhängig gemacht, ob ich eine Förderung bekomme. Also das war so der Wendepunkt. Dachte, wenn ich die Förderung nicht kriege, hätte ich es wahrscheinlich in die Schublade gelegt.
Ja, aber ich muss sagen, also mich wundert das Feedback auf den Artikel nicht, weil ich glaube, dass die, da spielt eine Mischung eine Rolle. Also die Bilder sind großartig. Die Arbeit ist großartig. Ich denke, in der Geschichte wird ja nur ein Bruchteil von dem zu sehen sein, was jetzt gewesen sein, was jetzt im Buch ist. Das Ganze eben, wie gesagt, in der Kombination mit dem, mit der Geschichte an sich. Und was ich ganz spannend finde, und ich glaube, das macht dieses Buch auch so großartig, was du gerade gesagt hast, du hast das mit Leuten gemacht, die von Segeln keine Ahnung haben. Weil das, glaube ich, ist eine ganz spannende Geschichte, wenn du Themen beackerst, wo du das Gefühl hast, die sind auserzählt von irgendwelchen Geschichten oder vor allen Dingen auch von der Bildsprache oder von der Gestaltung, weil du dich immer nur in deinem eigenen Kosmos entwickelst. Ich glaube, es gibt so verschiedene Bereiche, wo das immer wieder aufgetaucht ist, was ich weiß, in der Automobilfotografie, in den Kundenmagazinen von Automobilherstellern und wo es dann immer mal so Breaks gab, weil sich irgendwelche Leute damit beschäftigt haben, die damit gar nichts zu tun hatten. Und ich glaube, das macht dieses Buch eben einfach auch so besonders. Und das Zweite, was ich spannend finde, weil ich hab ja tatsächlich nachgelesen. Das ist nicht meine Art, weil ich lese nicht so gerne. Also ich lese schon, aber nicht, wenn es um fachliche Sachen geht. Der Weg dahin, dass diese Fahrt stattgefunden hat, musste auch erstmal durch den Verein durch. Weil da waren nämlich, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht alle so begeistert, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht einer der normalen Turns, weil die ja unterschiedliche Turns machen, die auch ein bisschen kürzer sind oder mal ein bisschen länger, sondern erstens ist es so ein richtig anspruchsvoller Turn. Ich meine, man fährt jetzt nicht einfach mal am Wochenende über den Atlantik. Und eine reine Frauengruppe. Und das war im Verein, und wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt nicht nur unter den Männern, sondern unter Männern und teilweise auch Frauen durchaus umstritten.
Ja. Also das, ich glaube ich noch gar nicht genannt, wie das Schiff heißt. Das Schiff ist die Roald Amundsen. Der Verein heißt Segellernen auf Segelschiffen. Und die haben...
Segeln lernen oder Leben lernen?
Oh, stimmt, Leben. Ja, siehst du bist besser vorbereitet als ich. Das ist, du hast recht.
Danke,
das ist
dass ich diesen Satz in meinem Leben noch einmal hören darf. Andreas, Andreas, hast du diesen Satz gehört? Gut, dann speichere ich mal ab.
Ja, das ist gut, dass du das, das passiert so schnell, weil das so naheliegend ist. Nein, das ist Leben lernen auf Segelschiffen. Und die haben, so habe ich auch das Schiff und auch die ersten Personen, auch die Kapitänin, die diese Reise betreut hat, kennengelernt. Denn es gab immer mal wieder kurze Ostsee-Turns, nur für Frauen, die sie veranstaltet haben. Und da bin ich ein Jahr vorher mitgefahren, das waren 3 Tage irgendwie Richtung Rügen. Und da hat die Kapitänin gesagt, es ist ihr großer Traum, mal nur mit Frauen über den Atlantik zu fahren. Da war das aber noch irgendwie gar kein Thema. Und da habe ich gesagt, ach, wenn das jemals zustande kommt, dann will ich auf jeden Fall mitfahren.
Hier ist meine Telefonnummer.
Ja, genau, so war es. Und dann gab es irgendwann den Anruf, so, es wird jetzt geplant. Und ich habe natürlich noch andere Frauen aus dem Verein kennengelernt. Und ich glaube, die haben da ein paar Jahre drauf hingearbeitet. Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Einmal hat natürlich über die Jahre der Verein immer mehr Frauen, die auch, es müssen ja bestimmte Positionen besetzt werden. Also man braucht eine Maschinistin, man braucht 3 Steuerfrauen, die für die Navigation verantwortlich sind. Man braucht eben die Kapitänin. Es gibt, das sind Topsgastinnen, Deckshands.
No, stopp. Was war das Letzte?
Ja, Topsgast. Das ist, es gibt auf jedem Schiff sind die Bezeichnungen immer ein bisschen unterschiedlich. Topsgast ist dann die Person, die bei den Manövern, die quasi die Ansagen macht, wer jetzt an welche Segel, an welchen Leinen zieht und steht dann quasi mitten auf dem Deck und gibt die Anweisung, was als nächstes passiert. Also das ist die Person, die sich eigentlich auf dem Schiff rein praktisch am besten auskennt. Also
das heißt, und dann jeweils drei Stück für Schichten und falls einer ausfällt.
Nee, es gibt drei, das ist meistens so auf, oder eigentlich immer so auf Schiffen, die 24 Stunden, wir sind ja einfach ab dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind, waren wir 24 Stunden auf See, unter Segeln. Und es gibt ein Drei-Wach-System, mit dem man dann Tag und Nacht abdeckt. Also jede Wache hat zwei Schichten, eine Tag- und eine Nachtwache. Und insofern braucht man alle Positionen dreimal. Also außer Kapitänin und Maschinistin und Bootsfrau gibt's auch nur einmal. Das sind dann die für alle Reparaturen, Holzarbeiten, was auch immer lackiert werden muss, repariert werden muss, zuständig sind.
Das heißt, gesegelt wird 24 Stunden und wenn was kaputt geht, wird gesagt, reparieren wir ab 10.
Nee, reparieren wir, sobald es möglich ist. Also
sobald sie wieder wach ist.
Nee, also man wurde, wenn es einen Grund gab, wurde man geweckt. Also es gab auch manchmal ein All Hands, heißt es dann, weil irgendein Manöver durchgeführt werden muss zu einer bestimmten Zeit, wo man mehr Personen braucht, als man gerade an Deck hat. Und dann werden die anderen aus der Koje geholt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, als Kapitänin bei so einer Reise schläft man sowieso fast nie. Man ist immer so mit einem, liegt wahrscheinlich immer mit einem offenen Auge und beiden offenen Ohren in der Koje, weil es ja auch eine Wahnsinnsverantwortung ist. Und wenn irgendwie eine Entscheidung getroffen werden muss, die nicht ganz klar von den Steuerfrauen dann in dem Fall getroffen werden kann, muss immer die Kapitänin zu Rate gezogen werden.
Und wer warst du dabei? Warst du die Schiffsfotografin oder hattest du eine Position und hattest die Kamera dabei?
Also ich hatte zwei Rollen. Also alle an Deck, die jetzt nicht eine feste Position in der Crew hatten, waren auch Crew. Wir hießen Trainees. Das ist ja ein Segelschulschiff. Das heißt, alle wurden ausgebildet und waren quasi Matrosinnen und haben aber hatten feste Schichten und Dienste und haben mitgearbeitet und haben auch, wir haben wahnsinnig viel Ausbildung. Also vielleicht bei der Hälfte der Reise alle Leinen auswendig. Also wir haben dann so Dinge gemacht, dass wir gerade bei den Nachtwachen, die oft sehr lang waren und alle sehr müde waren, haben wir dann so im Dunkeln Leinen finden. Also das war so ein Spiel, so wie man ein bisschen wie Verstecken spielen. Alle rennen los und suchen die richtige Leine und dann gucken wir mal, wo nachher mehr stehen.
Ja, ich hab der erste Vergleich, der mir eingefallen ist, du hast eine große Produktion mit 20 Leuten. Du hast also jetzt fotografische Produktion, du hast die einzelnen Positionen, du hast die einzelnen Aufgaben. Wenn du ein kleines Team hast, Corporate mit 2-3 Leuten, das ist noch übersichtlich, aber ab einem gewissen Punkt brauchst du halt jetzt wie auf dem Schiff auch, du brauchst eben die Leute, die Übersicht haben und die eben aufpassen, dass die Produktion auch läuft, dass jeder seiner Rolle gerecht wird, dass in seiner Rolle ist und nur dann da rausgeholt wird, wenn er wirklich woanders gebraucht wird. Und das war tatsächlich das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich die Bilder gesehen habe, wenn da die ganzen Leinen hingen, wie die aufgewickelt sind, wie die übereinander gelegt werden und so weiter. Aber ich gedacht habe, ihr seid Assistent. Ja, allein wenn es ans Kabel aufrollen geht, 50% der Leute machen einfach ein vollkommenes Chaos, wo ich mir einfach denke, was genau glaubt ihr, wo ihr seid? Aber das Problem ist ja, dass es beim Fotografieren, auch in der Produktion, geht es ja mehr oder weniger nie um Menschenleben, sondern man geht sich halt einfach im Zweifel auf den Sack. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie viele Leute sind feste Crew? Und wenn das so aussieht mit den Seilen, unabhängig davon, dass man natürlich auch in die Takelage hoch muss, wie funktioniert das, wie ist das sicherheitstechnisch, wie ist die Einweisung und so weiter und so fort, wie kriegst du die Menschen, die Matrosinnen, wer auch immer da auf diesem Schiff ist, männlich, weiblich, bei jedem Turn, wie kriegst du die in kürzester Zeit dazu, so gewissenhaft zu arbeiten, dass das so passiert und wie kann ich das in die Fotografie übertragen?
Das ist lustig. Jetzt muss ich einmal auch kurz ausholen, weil ich gerade diesen Gedanken hatte und lachen musste. Ich habe mit den Kabeln und den AssistentInnen, ich habe, als ich gerade in Berlin war und meine Selbstständigkeit begonnen habe, in einem Equipment-Verleih gearbeitet. Ich habe sehr genau gelernt, wie man richtig Kabel rollt. Und das ist fast zwanghaft. Ich muss wirklich immer, wenn ich mit AssistentInnen arbeite, die Kabel nachher selber nochmal aufrollen. Ich kann das dann nicht ertragen, wenn die fallen. Und es tut mir auch manchmal leid. Ich muss mich sogar manchmal entschuldigen, weil ich dann sogar so wenn ich so in Gedanken bin, auch jemand mal gern das Kabel aus der Hand nehme und weiterroll. Das ist sehr lustig.
Ja, nee, das finde ich aber gut. Und da muss ich aber sagen, da muss ich einhaken. Ich finde nicht, dass man sich da entschuldigen sollte, sondern da denke ich manchmal, es sind so auch Kleinigkeiten, so Mini-Handgriffe, wenn man jetzt einen Aufheller aufbaut. Du kannst ja in 5 Sekunden einen Aufheller aufbauen, wenn du den richtigen Handgriff hast und ihn noch wieder abbauen. Und also ich persönlich denke dann immer, wenn jemand auf dem Set ist, der das macht und du siehst das erste Mal und denkst, krass, wie geil ist das denn, würde ich immer hingehen und sagen, mach das nochmal. Wie hast du das gemacht? Zeig mir das. Ich will wissen, wie das geht. Und das ist halt was ich denke, was halt manchmal komplett fehlt.
Ja.
Und was ich mich dann bei dieser gesamten Crew gefragt habe, weil ich meine, 47 ist nicht wenig. Ja, und du wirst ja wahrscheinlich wie in jeder anderen Gruppe auch, ja, klar, das sind die Gelernten, dann hast du die Praktikanten. Du hast ja wahrscheinlich wie in jeder Gruppe Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen, mit ganz unterschiedlichen Leistungsebenen, würde ich nicht sagen, weil ich glaube, dass man sich in erster Linie erstmal über die Wahrnehmung unterscheidet und wie man Situationen einschätzt und wie man mit ihnen umgeht. Ist das bei so einem Projekt eine andere Grundmotivation, die Sachen für die Gruppe zu machen, als jetzt bei diesem anderen Projekt, wovon wir reden? Also ich sage einfach mal der 0815-Fotojob mit 20 Leuten am Set.
Also ich glaube schon, ich meine, erstmal ist es natürlich eine Entscheidung, so eine Reise machen zu wollen. Also ich glaube, allen war klar, das wird jetzt keine Kaffeefahrt. Das war auch allen klar, dass sie da mithelfen müssen und sich darauf einlassen müssen. Trotzdem, glaube ich, gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie das praktisch aussieht. Ich glaube, manche haben sich nicht so anstrengend vorgestellt und haben gedacht, man hat durchaus. Also es gibt so eine schöne Anekdote mit einer Mitreisenden, die hatte einen Koffer voller Bücher und ich glaube, sie hat nicht ein einziges lesen können. Weil es einfach wenig, also wenn man mal nichts zu tun hatte, dann hat man geschlafen.
Du meinst so wie junge Eltern, die in der Elternzeit sich dann so einen Camper holen, durch Südeuropa fahren und losfahren und sich denken, das wird eine ganz tolle Zeit. So ja, ganz entspannt.
Ja,
so
genau.
Wie auf Instagram.
Ja, weil man ja, also man kann sich natürlich so vorstellen, wenn man dann erstmal losfährt und man ist die ganze Zeit, fährt ja in eine Richtung über den Atlantik und muss ja auch jetzt nicht ständig Manöver machen, weil man fährt ja immer so, wenn der Wind sich nicht gerade dreht. Aber es gibt halt einfach immer was zu tun. Es gibt immer irgendwas zu reparieren, irgendwas zu warten, irgendwas zu lernen. Es wird sehr viel geputzt. Und das war vielleicht nicht allen klar. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass relativ schnell allen klar wurde, dass diese Reise nur gelingt, wenn alle mitmachen. Also dass es wirklich für alle sehr unangenehm wird, wenn es jetzt Einzelne gibt, die sich dem irgendwie widersetzen oder das hinterfragen. Und man ist halt, es gibt schon eine sehr klare Hierarchie an Bord, also die so gestaffelt ist, wer eigentlich wem was zu sagen hat. Und man lernt ja auch sehr schnell, also eine Autorität anzuerkennen, wenn es andere wirklich wissen und besser wissen. Und man kommt ja auf dieses Schiff und es ist erstmal alles fremd und man hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann ist man mitten auf dem Meer und es ist ja auch wahnsinnig faszinierend, mehr darüber zu erfahren und plötzlich machen Dinge Sinn und man freut sich, weil man Zusammenhänge versteht oder warum jetzt eigentlich plötzlich was gemacht wird und dann weiß ich, gibt es ein Segelmanöver und wir fahren in eine andere Richtung oder ändern die Segelstellung und fahren plötzlich schneller. Und ich hatte das Gefühl, dass da eigentlich niemand aus der Reihe getanzt ist während dieser ganzen Reise. Also das habe ich mich im Vorhinein auch gefragt, was ist denn, wenn jemand zum Beispiel die Autorität der Kapitäne nicht anerkennt und irgendwie immer was besser weiß oder sagt, können wir das nicht anders machen?
Aber ist es nicht in dem Fall so, das muss ich mal fragen, ich weiß nicht, ob du das weißt, also ich sag mal, Kapitäne dürfen ja auch Ehen schließen. Ne? Weil die haben ja auf dem Schiff eine Funktion, die stellvertretend ist für eine Gerichtsbarkeit. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Weil ich glaube nämlich, wenn du auf dem Schiff bist und du hast eine Crew und du hast einen Kapitän und es wird gegen den Kapitän aufbegehrt. Meuterei ist, glaube ich, kein... Also ich weiß es nicht. Ich kenne die Geschichte nur von meinem Großvater. Ich weiß nicht, wie das bis heute ist. Ich glaube, das ist aber auch kein unerheblicher Tatbestand, oder?
Nee, dann wird man Kiel geholt. Nach wie vor. Nee, also genau. Das ist, ich glaube auch, also sowas ist nicht passiert, aber tatsächlich, wenn es so ist und da ist eine Person, die aus irgendeinem Grund sich in dieser Gruppe nicht fügt, dann das ist gefährlich. Also es wäre gefährlich und da müsste, ich weiß nicht, was da die Konsequenzen sind. Also früher hat man dann so Personen wahrscheinlich eingesperrt. Das wäre jetzt schwierig, aber man müsste auf jeden Fall irgendwie, man muss eine Lösung finden. Man müsste
sie vom Dienst suspendieren erstmal und gucken,
dass sie... Ja, genau. Ja, also man würde jetzt, ich meine, auf bei einer Atlantiküberquerung gibt es ja keine, also jedenfalls die südliche Route Richtung Karibik, die wir gefahren sind, da kommt ja keine Insel, da gibt es nichts mehr, da gibt es also nicht die Möglichkeit, jemanden abzusetzen. Also wenn jetzt, ist ja das Gleiche auch irgendwie im extremen Krankheitsfall, also wenn da was passiert wäre, dass wirklich jemand von Bord hätte gehen müssen, dann wäre der naheliegendste Weg, zu versuchen, ein Containerschiff, was in der Nähe ist, was jemanden an Bord nehmen kann und schneller wieder an Land bringt, gewesen. Anders käme man halt nicht von dem Schiff runter.
Na gut, das muss man wollen.
Genau, das muss man wollen. Das ist auch, glaube ich, manchen erst während der Reise klar geworden, dass es schon eine lange Zeit ist und dass man einfach nicht entscheiden kann, ich will jetzt in 3 Tagen doch wieder lieber an Land sein. Und ich glaube, das macht auch ganz viel mit einem. Und hat auch mit vielen der Reisenden was gemacht. Also es ist ja schon auch eine Selbsterfahrung, so eine Reise mitzumachen.
Ja, und wenn du ein Problem mit deinen Zähnen hast, dann gehst du halt einfach zum Tischler, ne? Der wird das schon lösen. Die Bootsfrau, habe ich jetzt gerade gelernt, die ist im Unterdeck, ne? Die hat da Werkzeug, also seht zu, wie er das löst. Was ich mich auch gefragt habe, ist, die Bilder, die du gemacht hast, die sind ja zum Teil wahnsinnig persönlich und auch wahnsinnig intim. Was ich mich gefragt habe, ist, also wir leben in Zeiten von DSGVO. Ja, du lachst schon, zu Recht. Und wenn du fotografierst, wenn du veröffentlichst, also theoretisch zumindest brauchst du ja ordnerweise Material, um das genehmigt zu kriegen. Und da sind ja Bilder entstanden, die so nah dran sind, als, ja, ich sage jetzt nicht, als wärst du Teil des Ganzen, du warst Teil des Ganzen. Und es ist sicherlich, es ist beobachtend, aber ist bei vielen Bildern auch so, dass man einfach sieht, dass die Personen, oder bei einigen Porträts oder einigen Momenten auch, dass die Personen, die fotografiert werden, auch wissen, dass sie fotografiert werden in diesen Situationen. Hat sich das während der Zeit ergeben oder war von vornherein klar, du bist dabei, du machst Fotos, das wird veröffentlicht, wer das nicht möchte, soll die Hand heben? Weil es sind ja durchaus auch Bilder dabei, wo, ich sag mal, es sind 47 Frauen an Bord, es ist kein Mann da, es ist warm, warum soll man nicht einfach ohne Kleidung ins Wasser springen? Ne, das sind ja jetzt nicht klassisch die Bilder, wo man jetzt unter Normalbedingungen sagen würde, finde ich super, wenn die jetzt im Stern veröffentlicht werden. Wie hast du das gemacht?
Ja, also genau, da habe ich vorhin gar nicht so ganz drauf eingegangen. Also ich hatte wirklich beide Rollen. Ich war Teil der Crew, wie alle anderen auch. Ich habe genauso die Klos geschrubbt und Kartoffeln geschält und nachts das Steuerrad gehalten. Und ich war eben Fotografin von Anfang an. Das war auch klar. Also es gab diesen Auftrag vom Stern und das wurde auch zu Beginn der Reise transparent gemacht. Es wurde... Am ersten Tag wurden diese Wachen, diese 3 Gruppen aufgeteilt und da haben wir auch abgefragt, wer absolut nicht fotografiert werden möchte. Da gab es auch einige, also kann man sich vorstellen bei 47 Personen, dass manche da gar keine Lust drauf hatten. Manche hatten auch explizit keine Lust, im Stern zu erscheinen. Also da war es dann nachher wieder einfacher im Buch. Das war dann okay, aber sie wollten nicht in der Sternreportage erscheinen.
Okay, das ist interessant, weil mit dem Stern habe ich auch mein eigenes Verhältnis. Aber das, weil in dem Buch, also ich bin das ja ganz intensiv durchgegangen, hat man nicht das Gefühl, dass da irgendwas ausgespart ist. Man hat das Gefühl, man ist, also als derjenige, der dieses Buch aufschlägt und durchblättert, man hat das Gefühl, man ist für den Zeitraum, in dem man dieses Buch durchblättert, mit dabei.
Ja, das ist gut. Also ich glaube, es war auch, also dass ich diesen Zugang hatte, das lag natürlich daran, dass ich ganz klar auch Teil der Crew war. Also ich habe ja alles genauso erlebt wie die anderen. Und ich glaube, wäre ich nur Fotografin an Bord gewesen, die immer von außen den Blick drauf hat und nicht selber irgendwie diese ganzen Arbeiten durchführen muss und genauso erschöpft ist, hätte ich viele Bilder nicht machen können. Und dann war es aber natürlich, und da glaube ich, das ist eine Stärke von mir, dass ich einfach sehr empathisch bin und irgendwie Menschen auch das Gefühl gebe, dass sie sich vor der Kamera wohlfühlen. Also das bekomme ich jedenfalls oft gespiegelt, dass mir gesagt wird, so, ach, nach ein paar Tagen habe ich irgendwie dich gar nicht mehr bemerkt mit der Kamera. Aber es gab in dieser Gruppe durchaus auch einige, die wollten nicht fotografiert werden. Und gerade bei diesen Szenen, die jetzt Nacktheit zeigen, da habe ich natürlich sehr genau mit allen im Nachhinein drüber gesprochen, was ist okay und was ist nicht okay. Und ich war sehr glücklich, und das hat mir wieder gezeigt, wie sehr mir da auch vertraut wurde, dass ich so viele Bilder veröffentlichen durfte. Also es gibt im Buch dieses eine Bild, was auch auf einer Doppelseite ist, wo wirklich mehrere Frauen nackt
an der Reling stehen,
genau, am Schanzkleid. Und zwei haben aber auch einen Badeanzug an, weil die beiden sich halt eben nicht wohl gefühlt haben. Jetzt gar nicht wegen der Kamera, sondern einfach generell nackt baden zu gehen. Und das war völlig okay. Ich wurde immer gefragt, ob dieses Bild gestellt war, und war es aber nicht, weil in dem Moment waren schon einige im Wasser und die standen und haben geguckt und überlegt, ob sie jetzt reinspringen oder ob sie überhaupt schwimmen gehen. Und ich habe das Bild gemacht und habe gedacht, hoffentlich geben sie es mir frei. Und es waren nachher alle total begeistert davon. Und es gab sogar eine junge Frau, die war auf keinem der Bilder beim Nacktbaden dabei. Und sie war wirklich enttäuscht, dass ich sie nicht fotografiert habe, weil es für sie auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl symbolisiert hat. Und sie hätte einfach gern auch ein Foto mit sich gehabt, was es dann halt nicht gab. Also kann natürlich bei 47 Menschen, schafft man das ja gar nicht, alle in jeder Situation abzubilden.
Du hast gerade was gesagt von Empathie und dass man dich ab einem gewissen Punkt nicht mehr bemerkt. Tatsächlich war der Hintergrund des ersten Mal, als ich mir dieses Buch durchgeguckt habe, das habe ich mir auch nicht alleine durchgeguckt, die Frage, also ich habe mir das mit jemandem durchgeguckt, die mit Fotografie noch gar nicht so viel zu tun hat. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, oder bevor wir das Buch aufgeschlagen haben, sieht man diesem Buch an, wer das fotografiert hat? Und damit meine ich gar nicht so von der Bildsprache oder von der Herangehensweise, sondern die Frage, die sich ja grundsätzlich häufig gestellt wird, die häufig gestellt wird und wo es sehr viel Diskussionen darüber gibt. Gibt es einen weiblichen Blick auf die Dinge? Und ist das jetzt in dem Fall so? Gut, hier ist die Frage-Antwort wahrscheinlich vergleichsweise einfach. Konnte dieses Buch definitiv nur von einer Frau fotografiert werden?
Ja, also genau, das ist jetzt natürlich bei dem Projekt sehr, sehr offensichtlich. Ich finde das schwierig zu sagen. Also ich finde auch immer, ich glaube schon, dass es... dass man, wenn man in Klischees denkt, gibt es natürlich einen weiblichen Blick und einen männlichen Blick. Aber ich glaube, genauso können Männer, was man jetzt irgendwie vielleicht als weiblichen Blick auf Bilder definiert, können Männer das umsetzen. Also ich glaube, wenn man immer von diesem männlichen und weiblichen Blick spricht, dann denkt man auch in so Kategorien und Klischees und Zuschreibungen, von denen ich ja hoffe, dass sie immer mehr aufgelöst werden. Und deswegen tue ich mich damit immer so schwer zu sagen, das hätte jetzt ein Mann so nicht fotografieren können. Aber trotzdem würden mir jetzt auf Anhieb wenige einfallen, von denen ich denke, die hätten das auch so fotografieren können. Aber es gibt natürlich wahnsinnig sensible Reportagen, die Männer fotografiert haben. Also da würde ich gar keine Grenze ziehen.
Das finde ich spannend, weil wir sind auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass man das, glaube ich, ja, dem Einzelbild gar nicht unbedingt ansieht, sondern dass eben einfach die Frage ist, ja, Empathie ja oder nein. Und ich glaube auch, dass es das, was du sagst mit Männlichkeit oder Weiblichkeit, also ich zum Beispiel, wenn du mich wirklich ärgern willst, dann schickst du mich ins Fußballstadion und ich habe keine Ahnung, wie viel PS mein Auto hat. Also ich gucke mir lieber einen guten Arthouse-Film an, als in einen Actionfilm zu gehen und zocke auch nicht. Und da gibt es dann auch mal die Frage, okay, wo ist denn da die Männlichkeit? Und andersrum ist es ja auch so, dass es irgendwie in der Damenwelt einige gibt, die dann sehr wohl im Fußballstadion sind und die Zwischentöne dann gar nicht hören. Wenn ich da drin stehe, dann sehe ich eben auch ganz andere Sachen. Und das war aber auch, muss ich sagen, da war dein Buch für uns so ein Punkt, wo man sich eben auch ganz anders damit auseinandergesetzt hat, weil es zum Teil eben auch eine sehr ruhige und sehr stille Atmosphäre ist, wo eben, glaube ich, das, was der Verein, mit dem du da unterwegs warst, nämlich, wie war das, Leben lernen
auf Segelschiffen.
Leben lernen auf Segelschiffen, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass die Frauen, die da mitgefahren sind, auch unheimlich viel von dem wahlweise gefunden haben, was sie gesucht haben, aber auch viel gefunden haben von sich und mit anderen, womit sie gar nicht gerechnet haben. Und dass da eine ganz stille, ruhige, aber auch eine sehr freundschaftliche Geschichte von der Selbstfindung erzählt wird. Und das könnte tatsächlich der Grund sein. Also ich habe die Sternreportage tatsächlich nicht gesehen. Und wir wissen ja beide, dass eine Kuratierung der Reportage sehr gut tun kann, dass sie sie aber auch vollkommen ruinieren kann. Ich gehe davon aus, dass es eher in die erste Richtung geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es genau die Kombination war, die dazu geführt hat, dass das so durchgestartet ist.
Mhm. Ja, es war tatsächlich eine schöne Veröffentlichung. Die war sehr bildlastig. Das war ein bisschen frustrierend für die Autorin, die allerdings inzwischen auch einen Roman veröffentlicht hat über diese Reise, einen sehr persönlichen, der auch ganz toll ist. Freiheit, Wind und Mut heißt er.
Erschienen und auch, wo?
Ach Gott, das muss man googeln.
Warte. Dann werde ich jetzt einen Satz sagen, den ich noch gar nicht gesagt habe. Dann sage ich das erste Mal. Wir werden gucken. Vielleicht, dass wir nicht nur deine Internetseite, falls noch irgendjemand ein Buch bestellen möchte, in den Shownotes unterbringen, sondern vielleicht auch nochmal den Titel von dem Buch.
Ja, genau. Das ist gut. Und es ist, das war ja wieder, worüber wir vorhin geredet haben, da kann ich anknüpfen. Wenn man eigentlich ganz gut zu tun hat, kommt man nicht dazu, Dinge zu posten. Meine Website ist so alt, dass dieses Buch nicht mal dort zu finden ist.
Ja, ich habe gedacht, du hättest es vielleicht runtergenommen. Und das erste Bild oben links auf deiner Internetseite ist auch ein Segelschiff. Da habe ich gedacht, Moment, die Galionsfigur habe ich aber im Buch nicht gesehen. Das muss ein anderes Schiff sein und die Farbigkeit stimmt auch nicht und es ist eine gemischte Crew. Okay, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, das ist so ein bisschen was, das schwebt über mir seit Jahren, dass ich muss meine Website tatsächlich mal komplett neu aufziehen, weil ich sie mit einem Programm entwickelt habe, was so eine Art nicht Webhosting, das habe ich gar nicht auf den Namen, aber was quasi keine Updates mehr hat. Und es wird so sein, dass sie irgendwann komplett zerschossen ist, wahrscheinlich schön von heute auf morgen, wenn ich überhaupt keine Zeit habe. Und ich schiebe das sehr lange vor mir her. Und deswegen ist dieses Buch tatsächlich noch nicht auf der Seite, weil ich denke, so, da ich eh alles neu machen muss, muss das erstmal in die Wege geleitet werden.
Also als Konkurrenzfotograf kann ich dir sagen, du brauchst überhaupt keine neue Seite, mach dir keine Gedanken. lass sie einfach so, wie sie ist. Als Kollege kann ich sagen, ich habe jemanden, der dich da bestimmt unterstützen kann und Da können wir gerne so nochmal drüber sprechen, weil ich finde es wahnsinnig schade, dass das nicht mit drauf ist. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dir für den nächsten Punkt, der mich interessiert, wahrscheinlich über was unterhalten, was schon sehr alt ist.
Ah, nämlich, da geht es dann um Arbeiten auf der Website.
Was ich spannend finde, jetzt sind wir fast wieder mit dem Turn ganz am Anfang, wo der Andreas Kudowski den Urban Zintel so hasst. Also ich habe das Gefühl, was die beiden unterscheidet, ist vom Grundprinzip das, was uns beide auch unterscheidet. Nämlich bei dem Andreas Kudowski ist es, wenn du da ein Bild siehst, dann denkst du dir, ah ja, okay, das ist jetzt ein Kudowski. Ne? Also guckst in den Spiegel und sagst, das ist ein Kudowski. Ne? Genauso wie du, was eine Julia Steinige Weg wieder erkennst und andere erkennst. Und ein Urban Zintel zum Beispiel arbeitet bei jedem Job anders, der arbeitet sehr vielfältig, der ist unfassbar kreativ, erfindet sich permanent neu, was auf der einen Seite für diesen Editorial-Bereich natürlich sehr spannend ist, weil da immer irgendwie neue Dinge entstehen. Ich weiß nicht, wie das für Kunden ist, ob das dann, ja, sag mal, so ein bisschen flexibler ist, weil der Kunde ja ganz gerne vorher genau weiß, was er bekommt. Und das ist, glaube ich, bei uns auch so, weil deine Internetseite ist sehr vielfältig verspielt. Man hat das Gefühl, dass jeder Beitrag oder jede Arbeit oder jedes Projekt grundsätzlich ein bisschen anders funktioniert. Zum Teil hast du ganz unterschiedliche Farbigkeiten. Und wenn du bei mir drauf gehst, also Hater würden sagen, das sieht ja alles gleich aus. Und was ich mich gefragt habe, warum ist das so? Ist das vor jedem, also es sind ja in der Regel sind es ja Auftragsarbeiten. Und das sind meistens viele Auftragsarbeiten. Und was ich spannend finde, ist, also man sagt ja immer, ah, der Fotograf macht das. Aber es gibt ja immer Briefings. Die Briefings sind ganz unterschiedlich. Man arbeitet in den Briefings. Und wenn du halt immer die gleichen Briefings kriegst, sind die Arbeiten auch immer ähnlich. Und wenn du ganz unterschiedliche Briefings kriegst, kriegst du unterschiedlichste Briefings, an denen du dich orientierst, oder sitzt du dann vor einer Arbeit mit einem lockeren Briefing und sagst, ach, ich probiere jetzt mal das aus?
Ich glaube, das ist eine Typsache, eine Typfrage. Und ich glaube, was ich so liebe an der Fotografie, ist tatsächlich diese Wandelbarkeit und diese Unterschiedlichkeit. Also ich glaube, ich war und bin ein Mensch, die ganz viele Dinge interessiert. Und die auch total Lust hat, neue Sachen zu lernen und auszuprobieren. Und ich weiß aber noch im Studium, dass es immer hieß, man muss sich auf eine Sache fokussieren und die muss man gut machen und da muss man dafür bekannt werden. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich mal dachte, ach, ich will jetzt aber auch nicht die sein, die für eine bestimmte Art von Porträt bekannt ist und dann immer nur dafür gebucht wird und nichts anderes mehr macht über Jahre. Und wenn ich das jetzt bei Kollegen und Kolleginnen sehe, dann finde ich das auch immer schade, weil ich denke, die kommen da gar nicht mehr raus. Die haben halt so, aber es ist natürlich toll, weil die damit auch bekannt werden. Und dann sagt man eben, ah ja, das ist ganz klar von dem oder der fotografiert. Aber das war irgendwie nie mein Weg. Und das war aber natürlich dadurch schwieriger zu starten. Aber dann hatte ich das Gefühl, gab es irgendwann den Punkt, wo sich das gedreht hat, also wo es eher meine Stärke wurde und ich das auch als meine Stärke benennen konnte, dass ich eben so unterschiedliche Dinge auch umsetzen kann und dass ich irgendwie dass ich da irgendwie meine Kreativität einbringen kann und auch überlegen kann, was ist jetzt für das Projekt, was passt gerade am besten oder ist es jetzt irgendwie ist es was, wo ich inszeniere, wo ich Licht einsetze, ist es eher dokumentarisch, mache ich jetzt was im Studio, gehe ich raus und fotografiere eben eine Reportage, mache ich Stills. Also das passt, glaube ich, einfach zu mir als Person sehr gut.
Glaubst du, dass es schwieriger war oder war es tatsächlich schwieriger? Also der Witz ist, wir sind ja, also wenn du mich gefragt hättest irgendwie, nachdem wir uns da kennengelernt hätten, hätte ich gesagt, du bist deutlich jünger. Ich habe jetzt gesehen, nee, wir liegen gar nicht so weit auseinander. Und das heißt, ja, das ist wahrscheinlich die Art des Studiums. Wo hast du studiert?
Bielefeld.
In Bielefeld. Also die Art des Studiums liegt dann zeitlich wahrscheinlich auch gar nicht so weit auseinander. Ich habe ja in Essen studiert und das, was du sagst, kenne ich auch. Ne? Du musst dich spezialisieren und dann bist du da der große Zampado und alles andere macht überhaupt keinen Sinn und Bildsprache und so weiter. Und ich bin genau wie du eine ganz andere Linie gefahren, weil ich gedacht habe, naja, was soll ich mit einem edlen Weinladen zugrunde gehen, wenn ich nicht weiß, ob meine Kunden da überhaupt vorbeikommen. Vielleicht fange ich eher an mit dem Supermarkt und schiebe dann immer, wenn ich es mir leisten kann, ein Regal raus und komme dann Stück für Stück in die Gegenden, wo ich sage, so, das ist der Gemischtwarenladen oder der Spezialitätenladen, der mir gefällt, der zu mir passt, also so wie bei dir auch, wo man einfach sagt, okay, das biete ich an, das biete ich an, das biete ich an und die Sachen mag ich nicht. Da habe ich keinen Spaß dran. Da verliere ich den Spaß auch an der Fotografie oder am Betreiben dieses Gemischtwarenladens. Das heißt, die Wege sind ja doch sehr ähnlich. Und deshalb ist die Frage, war es wirklich schwieriger? Weil wenn jemand sich komplett einschießt auf eine Sache, dann kann der damit Erfolg haben. Aber wie viele haben damit Erfolg? Weil sobald die Bildsprache und zum Beispiel die ganz bestimmte Art, Porträts zu machen oder sonst irgendwas in Anführungsstrichen außer Mode ist, dann ist die Person ja raus. Und in dem Moment, wo sie dann anfängt, eine Mappe oder ein Portfolio oder alles umzustellen, ist ja die Frage, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit? Während du jetzt zum Beispiel einfach eine neue freie Arbeit machen kannst, die ist dann, was ich weiß, quietschgrün, quietschrot, bunt, monochrom, however, geblitzt, ungeblitzt, wie auch immer, dann würden alle sagen, ach Mensch, Verena macht wieder was Neues, das macht sie ja häufiger, sieht cool aus. Und bei den anderen Sachen, bei den anderen Fotografen und Fotografinnen wäre es dann unter Umständen so, dass jemand sagt, ah Mensch, mit den eigenen Sachen klappt's nicht mehr, jetzt versuchen sie irgend so ein Mainstream-Bildsprache nachzumachen, um im Geschäft zu bleiben. Ah, ist jetzt nicht so cool.
Ich glaube, vielleicht ist der Start, also gehen wir jetzt mal davon aus, ist, dass man überhaupt den Start hinbekommt, dann ist es vielleicht schwieriger, weil man erstmal kennt einen ja niemand. Und ich glaube, dann ist es ganz gut, für irgendwas zu stehen. Also, dass man sagt, ah ja, da ist doch irgendwie diese Fotografin, die macht besonders tolle Porträts. Und die sitzt in Berlin. Also Berlin ist ja natürlich auch nochmal so ein Thema. Ich war schon im letzten Jahr meines Studiums in Berlin, weil ich hier einfach gern leben wollte und viele Freunde und Freundinnen hier sind und mir das immer wichtig war. Und als ich dann mich nach dem Studium mit vorgestellt habe, haben die meisten gesagt, ja, also super Arbeit, aber Berlin. Also willst du mal sehen, wie lange unsere Liste hier in Berlin ist? Und das hat auch wirklich, ich habe dann ja vorhin schon erzählt, ich habe in einem Equipmentverleih gearbeitet, ich habe dann viel assistiert. Ich habe sogar so einen kleinen Bogen genommen und habe als Fotoredakteurin Vertretungen gemacht. Und dann bin ich erst so im Laufe der Zeit da reingerutscht, dass ich auch immer mehr Aufträge gemacht habe, mir ein Portfolio aufgebaut habe und dann irgendwann so ein Netzwerk hatte, dass ich gebucht wurde. Und ich glaube, als es sich dann gedreht hat, dann ist es tatsächlich einfacher, wenn man so viele verschiedene Dinge macht, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Was auch was war, was mir zum Beispiel jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit oder auch danach geholfen hat, weil ja für viele, die eine bestimmte Sache gemacht haben und die war dann nicht mehr möglich, alles weggebrochen ist. Also jetzt irgendwie ein Eventfotograf, Eventfotografin zum Beispiel. Das ist bei mir nicht passiert, weil dann habe ich einfach manche Sachen weniger gemacht und andere wieder mehr. Und das ist ja auch was, was jetzt gerade in der Zeit, wo bestimmte Bereiche in unserem Beruf wegfallen und sich ja auch viele Sorgen machen, mir das eigentlich weniger Angst macht, weil ich immer denke, ah ja, dann mache ich halt irgendwie, gucke ich mal, was dann so übrig bleibt, was ich dann mache.
Ja, ich glaube, ich bin da auch relativ angstfrei, weil ich mir denke, irgendwie wird irgendwas weitergehen, in welchem Bereich auch immer. Und ich glaube auch, dass die Fotografie weitergeben wird, vielleicht in anderen Bereichen. Und gut, auf der anderen Seite ist natürlich die große Frage, ne? Wo bewegen wir uns gerade? Ist die KI eine große Bedrohung oder ist das eine Sache, die einmal kurz aufflackert und jetzt Dinge verändert, wie auch eine elektronische Musik in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren, die es bis heute gibt, die aber die anderen Sachen gar nicht verdrängt hat, sondern einfach nur den Markt erweitert hat? Oder ist das, was aktuell gerade passiert, einfach auch, also ich nenne es einfach mal Post-Corona-Syndrom. Ja, das heißt, dass da eben ein paar Effekte sich auch verschieben. Veränderung der Gesamtweltwirtschaft, Unsicherheit in der eigenen Wirtschaft, politisch und so weiter und so fort. Und mein Problem ist aktuell gerade, dass ich denke, es ist von allem ein bisschen. Die Frage ist, was wie viel Gewicht hat. Aber das Einzige, was halt in dem Moment nicht hilft, ist in irgendeine Form von Panik zu verfallen. Und ich glaube, dieses breit aufgestellt sein, kreativ zu sein und was du bist, was man eben dieser Internetseite auch wahnsinnig ansieht, so neugierig zu sein. Das ist halt einfach auch ein Schlüssel. Mhm. Weil wenn du neugierig bist, dann fällt dir halt irgendwas ein oder du siehst irgendwas und denkst, oh, das ist spannend, das würde ich auch gerne mal machen. Und das ist eigentlich, finde ich, das, was man bei dir bei den Bildern auf jeden Fall in der Form auch sieht.
Ja, das freut mich total, dass du das so sagst. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss gar nicht so schnell an die Seite ran. Das wäre ja eigentlich nur eine Variation von dem, was ich ja irgendwie auch ausdrücken will. Und ja, also ich glaube, das ist auch so. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch wahnsinnig gern neue Dinge lerne oder ausprobiere. Ich mache ständig Workshops, weil ich einfach, das finde ich immer, das gibt mir immer so ganz viel Inspiration und auch irgendwie Lust, mal weiterzumachen. Und es gibt natürlich, also es hört sich jetzt so an, als wenn ich irgendwie jeden Tag mit einer neuen Idee aufwache. Es gibt natürlich auch die Phase, wo es mich alles wahnsinnig nervt. Und ich denke, ich habe das natürlich auch, dass ich manchmal denke, ach, ich mache immer nur das Gleiche und die anderen machen die spannenderen Sachen. Das gibt's natürlich auch. Aber ich glaube, es kommt halt dann immer wieder, weißt du, wenn ich dann halt irgendwie mal die Schnauze voll habe vom Fotografieren, dann gehe ich segeln. Also ich habe dann nach dieser Reportage tatsächlich weitergemacht und bin selber inzwischen so weit ausgebildet, dass ich jetzt eine Sportküstenschifferin bin.
Eine Sportküstenschifferin. Also ich glaube, in der Klassifizierung von 1 bis 10 von besonders deutschen Begriffen liegt das schon ziemlich weit oben.
Ja.
Das finde ich gut. Ja, jetzt hast du mir eigentlich fast so die halbwegs letzte Frage abgenommen. Weil, also es gibt auf der Internetseite von Simon Puschmann, der sagt, ich habe 2 Beziehungen in meinem Leben, die auch relativ ähnlich funktionieren. Das eine ist die zu meiner Fotografie und das andere ist meine Ehe. Das finde ich sehr spannend. Und ich finde es auch gut, oder was ich spannend finde, ist, dass du sagst, okay, es gibt diese Ups und Downs. Es gibt die Tage, wo du halt morgens aufstehst und schockverliebt bist. Und dann gibt es die Tage, wo du denkst, oh, das ist aber, also heute, nee, muss nicht. Weil meine Frage wäre gewesen, also jetzt sind wir wieder bei dieser antiken Internetseite, die du hast. Das geht ja von Grönland über Tschernobyl, von stürmischer See bis, also ich meine, es sind jetzt nicht die klassischen Reiseziele eines AIDA-Liebhabers, ne, die du da so machst. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass du, und das ist, glaube ich, für mich auch so der letzte Ausschlag gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte mich unbedingt mit Verena unterhalten. Ich habe das ja in Nullerjahren gemacht und bei mir war das, also ich glaube schon, dass das relativ kompromisslos war. Es gab fast nur Fotografie, wo alle gesagt haben, ey, du kannst doch nicht immer nur arbeiten. Ich habe gesagt, nee, das fühlt sich ja nicht an wie Arbeit. Ne? Weil das ist, du hast hier die Reportage, du hast da das. Und ich meine, du hast jetzt das Segeln als Hobby. Ich hatte zu der Zeitpunkt ja nicht mal das. Das heißt, ich war irgendwie entweder immer unterwegs oder habe dann eben zwischendurch auch Ideen gehabt oder war dann zu Hause und dachte, was könnte ich hier machen und da machen und was, also es war immer so eine gewisse Rastlosigkeit. Und was mich interessiert ist, wie fühlt sich das für dich an? Gibt es diese Rastlosigkeit auch? Weil für mich war das auch immer so ein Ding, wenn ich jetzt, dann gab es Job X, da war ich eine Woche unterwegs, dann gab es Job Y, da war ich noch eine Woche unterwegs und durch mal einen Tag zu Hause. Das heißt, für mich war das auch immer mit Privatleben und damit meine ich jetzt ganz bewusst Freunde und Familie wie Eltern und Geschwister, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, kann ich dem gerecht werden, möchte ich dem gerecht werden, wo bin ich überhaupt? Und ich habe das Gefühl, ich war überall, aber nie da.
Ja, also da gibt es bei mir auch 2 Seiten. Ich bin gern unterwegs und ich erlebe gern neue Dinge, aber ich bin auch wahnsinnig gern zu Hause. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich nach Berlin gezogen, weil so viele Freunde und Freundinnen von mir bereits hier waren. Aus all meinen Lebensphasen sind irgendwie nach und nach Freundinnen nach Berlin gekommen. Und ich habe immer gedacht, das ist die Stadt, in der ich am liebsten sein will, in der auch irgendwie viel passiert. Und ich freue mich tatsächlich immer, so eine, so eine Reise oder ein Abenteuer anzugehen, aber genauso freue ich mich dann darauf, wieder zu Hause zu sein. Und das strengt mich auch an. Also ich merke auch jetzt nochmal auf diese Atlantikreise, dass dieses so offen zu sein und sich so sehr auf Menschen einzulassen, das kostet ja auch ganz viel Kraft. Also ich kann das, aber es ist jetzt auch nicht, dass das so beiläufig passiert. Und ich habe danach auch immer das Bedürfnis, wirklich auch wieder eine Weile zu Hause zu sein und will dann nicht sofort wieder los und das Nächste erleben. Also es muss irgendwie eine ausgewogene Mischung sein. Und genauso wie wenn ich jetzt einen aufregenden Job habe und ich bin irgendwie 3 Tage mit ganz vielen Menschen zusammen, dann finde ich es total toll, wenn ich danach ein ganz klares Briefing habe und ich mache irgendwie ein Porträt im Studio und weiß genau, was passiert.
Das heißt, du kennst auch diese Form von Reizüberflutung, wo du sagst, ja, ich finde das total geil, alle Reize, alle Sinne anzusprechen, aber es geht nur für einen gewissen Zeitraum, sonst fängt das an zu kippen.
Ja, genau. Also ich habe schon auch so ein Bedürfnis, alleine zu sein oder Dinge alleine zu machen oder irgendwie so zur Ruhe zu kommen. Und das muss ich immer die Waage halten. Und ich merke auch, wie, also ja, es sind wirklich, was ich gerade meinte, 2 Seiten. Also dieser Wunsch und dieses, ich mag auch Menschen gerne und ich höre gerne Geschichten, aber ich habe auch ganz oft das Gefühl, mir reicht's jetzt. Also ich will irgendwie keine Menschen sehen und hören. Ich habe eine lange Zeit, das mache ich gerade nicht mehr, aber ich habe eine lange Zeit hier in Berlin eine Reitbeteiligung gehabt. Und dann war tatsächlich mein Ausgleich, mit dem Pferd alleine durch den Wald zu reiten. Das war dann so dieser Gegenpol dazu, dass ich einfach mit mir und meinen Gedanken und draußen bin. Und
ja, das beruhigt mich.
Ja.
Ich habe dafür zu lange gebraucht. Ich habe dafür viel zu lange gebraucht und habe dann irgendwann bin ich durch einen Zufall eben auch sowas über den Weg gelaufen und gesagt, okay, das gibt mir Ruhe, das lässt mir den Kopf freigeben und ich habe es halt über einen sehr, sehr großen Zeitraum ignoriert. Und ich glaube, dass das für alle Außenstehenden und für einen selber grundsätzlich schwierig ist. Und dass das Schwierige auch ist, wo ist der Punkt, dass man es dann halt einfach selber merkt. Ne? Also wenn man jetzt, ich sag mal, viel lokal unterwegs ist, das ist dann vielleicht das eine. Aber ich glaube, diese Intensität, wenn man eben zum Teil wochenlang unterwegs ist, die darf man nicht unterschätzen. Auch wenn es für Außenstehende immer irgendwie für Abenteuer in Urlaub aussieht. Also ein befreundeter Redakteur, mit dem ich mich vor 1-2 Wochen unterhalten habe, der hat auch sowas Ähnliches, der hat gesagt, du, man darf nicht unterschätzen, wenn wir da unterwegs gewesen sind. Das war einfach, es war für alle, es ist immer Arbeit. Es war auch immer anstrengend. Du bist permanent hochkonzentriert. Du musst was leisten. Du bist 10, 11, 12, 14 Tage am Stück unterwegs. Und du bist permanent auf Sendung und alles, was dir durch den Kopf geht, okay, ist, wie sieht das Endprodukt aus? Und ich finde es spannend, unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen halt mit der Zeit auch zu fragen, was habt ihr euch da gesucht? Was gibt euch was? Was ist euer Ausgleich? Weil es muss einen Ausgleich geben. Alles andere ist schön geredet, eine schön geredete, eigentlich untragbare Situation.
Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich schon seit vielen Jahren, wenn ich privat reise, nehme ich keine Kamera mit. Also
ich auch nicht, sehr schön.
Ja. Also ich habe auch gar kein Bedürfnis zu fotografieren, weil das ist dann so sehr in meinem Kopf, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, von wo ist das Licht jetzt besser, muss ich jetzt nochmal da irgendwie auf den Hügel klettern und das will ich im Urlaub nicht haben. Ich will dann einfach Dinge aufnehmen und wahrnehmen und im Moment sein und da brauche ich auch keine Bilder. Also ich meine, im Nachhinein denkt man schon manchmal, wäre ja schön, jetzt ein paar Fotos zu haben, aber es ist mir nicht wichtig.
Also in dem Moment ist dann halt die Frage, wohin mit den Händen, auch vollkommen beantwortet. Nicht auf dem Auslöser im Urlaub. Wenn man sich die Freizeit nimmt oder die Zeit nimmt, nachdem man sich 2 Wochen lang Gedanken gemacht hat, wo die Hände denn hin sollen.
Ja, absolut.
Ja, das ist, also ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr rund geworden. Ich fand es sehr spannend. Es gab ja die ganzen Parallelen, die Details gerade zu dem Bildband. Und ganz ehrlich gesagt ist es auch, also ich hätte mir vorher gewünscht oder habe mir vorher gewünscht, dass es so wird, weil ich, glaube ich, ganz viele Sachen gehört habe, die ich mich vorher gefreut, ich freue mich, dass ich ganz viele Sachen gehört habe, die ich mich vorher gefragt habe. Und ja, ich freue mich natürlich trotzdem auch, wenn wir irgendwo Konkurrenten sind, wenn ich dann deine neue Seite demnächst irgendwann mal sehen darf.
Ja, wenn irgendwann meine neue Seite online geht, dann habe ich nicht viel zu tun.
Dann hast du nicht viel zu tun?
Dann habe ich nicht viel zu tun. Nein, ich meine, dann habe ich, also wenn ich es irgendwann schaffe, diese neue Seite anzugehen, dann in einer Phase, in der ich nicht viel zu tun habe. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich darauf hoffen soll.
Du kannst das auch einfach lassen, weil dann hast du vielleicht mehr Zeit, segeln zu gehen. Weil wenn du jetzt die neue Seite online knallst, ich meine, da rennen dir die Kunden die Türen ein, du kannst nicht mehr segeln gehen, deine Freizeit, dein Ausgleich ist alles perdu. Deswegen würde ich sagen, wohin mit den Händen? Hände weg von der Internetseite. Ja, bleib genau. Du bist. Lass sie einfach so. Ich hoffe, dass du die letzten Bücher, die es noch gibt, wo ich eigentlich zu hoffen gewagt habe, dass es sie noch gibt, dass du die auch noch loswirst. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf das nächste Projekt, was ich von dir sehen darf.
Ja, ich auch.
In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und viele Grüße nach Berlin.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Bis bald. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nils-henrik-müller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.